ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Dreimal Olympiasieger, fünfmal Weltmeister, 12 Weltrekorde. Mein heutiger Gast spielt locker mit Sportgrößen wie Boris Becker, Steffi Graf, Lothar Matthäus und Ulrike Meifert in einer Liga. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, Michael Groß.
Ja, hallo, grüß dich.
Wir duzen uns, weil wir uns seit Jahren kennen. Wir haben sogar schon mal einen Talk hier in HR1 zusammen gemacht. Damals ging es um ein Buch, das Michael geschrieben hat. Das war vor 8 Jahren. Unvorstellbar, oder?
Ja, so schnell geht die Zeit vorbei.
Heute haben wir einen ganz anderen Anlass, Michael. Michael Groß wird morgen 60 Jahre alt. Da wächst man dann, ob man will oder nicht, in den Legendenstatus hinein. Wie fühlst du dich?
Bestens. Also ich fühle mich auch nicht als Legende. Das ist schon ein bisschen so mal abgesangartig, ja, ehrlich gesagt. Insofern, mir geht's blendend. Ja, toi, toi, toi. Man sollte sich auch ein bisschen pflegen in unserem Alter. Babyboomer, ja. Also insofern, ich kann nicht klagen.
Haben deine Erfolge als Schwimmer heute noch Einfluss auf dein Leben, Michael?
Durchaus. Das ist schwankend. Dieses Jahr aufgrund der Olympischen Spiele in Paris, logischerweise. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch zunehmen. Und da steht natürlich dann das Thema Olympia wieder im Fokus. Ansonsten ist es nach wie vor so, dass ich wahrscheinlich aufgrund meiner Körpergröße immer noch auf der Straße erkannt werde.
Also du hast das eben schon so ein bisschen zurückgewiesen, eine Legende zu sein. Ich kann mich aber erinnern, damals in den 80ern und auch viele Jahre danach war es schon so, du warst schon einer der allergrößten Sportler, nicht nur körpergrößenmäßig, sondern auch aufgrund der Titel, die du geholt hast.
Das war so, ja, kann man sagen.
Aber es ist durchaus sympathisch, dass du nicht morgens aufstehst und in den Spiegel schaust und jeden Tag denkst, oh, ich rasiere eine Legende.
Nein.
Michael Groß ist heute mein Gast im HR1 Talk. Ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden.
HR1.
Genau meins.
Mit 60 kann man ja nicht mehr unbedingt von Halbzeit reden. Allerdings geht man mit 60 auch noch nicht in die Verlängerung. Michael Groß wird morgen 60 Jahre alt. Michael, vielen Leuten ist, wenn sie älter werden, auf einmal die Kindheit wieder sehr nah. Wie ist es bei dir?
Echt? Habe ich noch gar nicht gehört. Es geht mir auch nicht so, ehrlich gesagt. Ja, also ich bin froh um jedes Lebensjahrzehnt in meinem Leben. Und ich habe ja vor 40 Jahren meinen ersten Olympiasieg errungen. Also es ist irgendwie so, bei den Nullerjahren ist einiges passiert bei mir im Leben. Und ich will aber nicht zurück. Also ich schaue nach vorne und was da noch so kommt. Und es ist anders als früher, ganz klar. Nur ich möchte nicht mehr 20 sein.
Also hier kommst du nicht drum rum, dass wir ein bisschen auf deine Jugend und deine Kindheit schauen. Michael, am 17. Juni 64 in Frankfurt geboren. Was siehst du, wenn du die Augen schließt und an deine Kindheit denkst?
Oh, da habe ich sehr viel in Erinnerung. Einmal natürlich das Sachsenhäuser-Dasein. Ja, also wenn man in Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist, beispielsweise mitten auf der Schweizer Straße, die Äppelweinläden um die Ecke, das war lustig. Gleichzeitig aber auch, meine Familie ist ja im Ruhrgebiet verankert, nach wie vor. Also ich bin der Einzige, der jetzt in der Rhein-Main-Region herkommt und auch hier geboren ist. Der Rest kommt aus Essen an der Ruhr. Ich war also in meiner Kindheit sehr, sehr häufig dann in Essen, im Redenei, und dann sind wir in die Gruger. Also insofern, das war auch ein bisschen, das ist hin und her. Also insofern sehr, sehr viel positive Erinnerungen.
Du hast schon gesagt, Babyboomer, der geburtenstärkste Jahrgang war 1964. Wie viele Kinder wart ihr in der ersten Klasse? Kannst du dich daran noch erinnern?
Also es waren, glaube ich, 35 und dann hinterher, heute unvorstellbar, und wir waren nie unter 30. Dann gab es mal im Gymnasium, aus irgendwelchen Gründen wurden Klassen geteilt, und wir hatten die sensationelle Klasse nur mit, glaube ich, 24, 25 Kindern. Also es war wirklich viel.
Warst du Klassensprecher, Michael?
Nein.
Dein Trainer Hartmut Oehlecker hat mal über dich gesagt, der fragt immer erst, warum. Sowas Aufsässiges macht einen doch automatisch zum Anführer, oder?
Nein, nicht unbedingt. Man kann das ja auch in der zweiten Garde spielen, dass man hinterfragt, wofür machen wir das jetzt ja eigentlich? Und wenn ich etwas für mich nachvollziehen konnte, auch im sportlichen Training, wenn man wusste, warum man eine gewisse Serie schwimmt und bestimmte Übungen macht, dann konnte ich das auch wesentlich besser nachvollziehen. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ich finde das aber auch heutzutage, ich habe ja jetzt eine Honorarprofessur in der Goethe-Universität, heutzutage wichtig, dass dann auch gefragt wird. Ich bin immer ganz entsetzt, wenn die nicht nachfragen, wofür machen wir das eigentlich, warum ist das wichtig?
Hast du das Gefühl, dass es nachlässt heute, Fragen weniger als noch vor ein paar Jahren?
Leider ja. Also das ist natürlich nur eine selektive Wahrnehmung jetzt von mir, weil ich ja nur einige Dutzend Studierende pro Semester habe. Aber man hat schon so eine Tendenz, dass jetzt viele bisschen mehr konsumieren, auch in der Goethe-Universität, ja, und nicht mehr so hinterfragen und nicht mehr so einen auch selber mich fordern, beispielsweise jetzt als jemand, der unterrichtet.
Dann die Körpergröße, Michael. Warst du der Längste in der Klasse? Warst du damals schon in der Grundschule beziehungsweise dann in der Mittelstufe der Größte?
Ja.
Wer hat gemerkt, dass du im Wasser flott vorankommst, Michael?
Das war ja Zufall, weil ich bin ja groß geworden, sehr schnell groß geworden. Also ich war mit 16 schon 2,01 Meter. Dann kann man sich vorstellen, dass man auch in jungen Jahren schon sehr, sehr schlaksig war. Meine Mutter hatte ja gefragt, den Arzt, was kann ich denn machen? Und er sagte, ja, schwimmen gehen ist gut, ja. Entlastet die Gelenke, trainiert die Muskeln. Und dann bin ich schwimmen gegangen. Das war auch super, hat mir riesig viel Spaß gemacht. Also nicht nur, weil ich schnell war, sondern überhaupt das Medium. Und bin damals als Frankfurter nach Offenbach gegangen in den Schwimmclub, weil damals in Frankfurt es keinen ordentlichen Schwimmclub gab. Und dann bin ich in Offenbach gelandet als Schwimmer. Und da hat sich das so entwickelt. Da gab es keinen Plan, wie wird man Olympiasieger.
Reden wir gleich drüber. Michael Groß ist heute unser Gast im hr1 Talk. 1984 war sein Jahr, 3 olympische Medaillen und Abitur gemacht. Schwimmlegende Michael Groß ist heute mein Gast im hr1 Talk. 1980 boykottierte der Westen die Olympischen Spiele in Moskau. Du hättest da schon starten können. Hättest du Chancen schon in dem Alter auf eine Medaille gehabt?
Ich bin ja sogar schneller geschwommen als Olympiasieger, nur nicht beim Olympischen Spielen, sondern bei der Parallelveranstaltung damals in Toronto und Kanada. Nur ist ein kompletter Unterschied, ob man bei Olympia in einem Finale steht oder ob man bei einem Ersatzwettkampf unterwegs ist. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Nur ich bin da sehr schnell geworden. Also das ging dann innerhalb von 1-2 Jahren, bin ich in die Weltspitze vorgedrungen und das war wie im Traum schon ein bisschen. Und ich war da gar nicht jetzt so erbost, dass wir nicht nach Moskau fahren konnten, weil ich konnte mir das ein halbes Jahr vorher noch gar nicht vorstellen. Und dann die Ersatzreise, nachdem wir in Kanada waren, 3 Wochen, sind wir 4 Wochen durch China gefahren. Das war natürlich 1980, kurz nach der Eröffnung von China, 1979, der absolute Traum, ja.
In diesem Jahr ist Russland von den Olympischen Spielen in Paris ausgeschlossen. Die richtige Entscheidung?
Ja.
Oder eine vertane Chance am Ende, vielleicht mit Russland ins Gespräch zu kommen. Es ist ja immer so, wir verurteilen, was in der Ukraine passiert, klar. Aber irgendwie sollten wir doch auch zeigen, es gibt vielleicht einen Weg zurück.
Ja, da würde man den Sport aber mit überfordern. Also der Sport, der kann jetzt nicht die Probleme der Welt lösen, die andere nicht lösen können. Also die Plattform des Sports hat da schon ihre Grenzen.
Warum gelingt es nicht, Politik aus dem Sport rauszuhalten?
Ja, Sport ist Teil der Kultur, Teil der Wirtschaft und Teil unseres gemeinsamen Lebens. Ja, das kann, glaube ich, jeder Zuhörerin und Zuhörer jetzt miterleben, welche Sportarten begeistern. Gerade die Fußball-Europameisterschaft beispielsweise, wieder Millionen von Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sind da begeistert. Deswegen wird auch die Politik da eine kleine Rolle spielen, logischerweise immer irgendwie. Nur der Sport und auch die Sportler sollten sich halt nicht vor irgendeinen Karren spannen lassen.
Wir reden gleich noch drüber, über die kommenden Olympischen Spiele und auch über die Fußball-Europameisterschaft. Ich würde gerne noch was über Schwimmen wissen, Michael. Wie viele Stunden muss man im Schwimmbecken verbringen, um einmal Olympiasieger zu werden?
3 bis 4 Stunden am Tag im Schnitt. Und die Faustformel heißt so, man sollte schon so um die 15.000 bis 20.000 Kilometer auf der Uhr haben, wie man so schön sagt.
Ich habe mal Reinhold Messner gefragt, was er gedacht hat, als er auf dem Mount Everest stand. Und er hat mir erzählt, sein einziger Gedanke war, hoffentlich komme ich lebend wieder runter. Da war kein Gefühl des Triumphes. Was denkt man im Wasser auf dem Weg zum Weltrekord?
Da denkt man auch gar nichts, weil man konzentriert sich wirklich voll auf die einzelne Leistung und man denkt auch nicht ans Gewinnen etc. Das ist eher sogar hinderlich. Also wenn mich jemand fragt, was denkt man eigentlich auf dem Startblock, bloß nicht darüber nachdenken. Dann sollte es eigentlich alles ablaufen wie vorher trainiert und man denkt nicht darüber nach, was man tut. Das passiert dann automatisch. Wenn man darüber nachdenken würde, ist die Chance, dass man nicht gewinnt, wesentlich höher.
Wie ist das, wenn man dann auf dem Siegertreppchen ganz oben steht? Du standst da oft genug. Woran denkt man da?
Das war damals auch sehr interessant, weil wir hatten die Siegerehrung immer sofort im Anschluss an die Rennen. Man war total platt, man war froh, wenn man wieder wegkam, um zum Ausschwimmen zu kommen, zur Massage zu kommen. Also da war man wirklich, natürlich war man glücklich, erfreut, aber auch sehr, sehr erschöpft. Das ist heutzutage zum Glück ein bisschen anders. Man hat Zeit, sich zu entspannen, sich auch ordentlich anzuziehen etc. Und dann genießt man es, glaube ich, mehr.
Stimmt, ihr standet damals mit Badehose auf dem Siegertreppchen, oder?
Ja, das ging rasend schnell. Ja, also raus, kurz was übergeworfen und dann zur Siegerehrung, Nationalhymne. Und dann war man echt froh, mit dicken Beinen, dicken Armen zum Ausschwimmen zu kommen.
Der dreifache Olympiasieger Michael Groß ist heute im hr1 Talk zu Gast.
hr1 Talk.
Der hr1 Talk heute mit Michael Groß und Klaus Reichert. 2,01 Meter groß, eine Armspannweite von 2,13 Meter. Mit diesen Voraussetzungen ist es Michael Groß gelungen, 3-mal Olympiasieger zu werden. Michael, gibt es Dinge in deinem Leben, von denen du sagst, die waren oder sind viel wichtiger als die Siege im Sport?
fast schon alles. Also es war letztlich mein Hobby und von den Siegen im Sport, die sind natürlich spektakulär und nach außen. Jetzt kann man sich das ja alles noch in den Videoportalen sich auch anschauen heutzutage. Und aber letztlich muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt auf die letzten 6 Jahrzehnte zurückblicke, ist es wirklich so eine kleine Episode. Das muss man sich ein bisschen so vorstellen, wie so die Studienzeit, Ausbildungszeit, ist so eine kleine Phase im Leben, die einen bestimmt, die aber einen nicht komplett glücklich macht, ja, und vor allen Dingen nicht sein ganzes Leben lang trägt.
Das Beste liegt vor uns, heißt ein Buch, das du vor 4 Jahren zusammen mit deiner Frau geschrieben hast. Gilt das noch? Ist eine gewagte Aussage mit 60?
Ja, genau. Und das ist nach wie vor aus meiner Sicht richtig, dass man wirklich in jedem Lebensalter nach vorne schauen kann. Wir Menschen, unsere Augen sind vorne. Wir gucken nach vorne, wir gucken nicht nach hinten. Wir können ja auch nicht das ändern, was schon passiert ist. Wir können nur das beeinflussen, was wir noch machen können. Und natürlich das größte Hindernis ist die eigene Gesundheit. Deswegen kümmern sich auch meine Frau und ich. Und ich kann nur jedem Hörerinnen und Hörer empfehlen, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Also sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit, weil davon hängt alles ab. Und deswegen tue ich das auch. Nach wie vor der Sport spielt bei mir eine große Rolle. Nicht im Leistungsbereich. Also ich mache kein Masterschwimmen und andere irgendwelche verrückten Geschichten, sondern ganz normal, ein Otto-Normalverbraucher im Fitnessstudio. Man kann mich auch auf dem Mountainbike im Taunus bewundern oder beim Wakeboarden. Solche Geschichten, um mich fit zu halten. Und vor allen Dingen, dass der Kopf freikommt.
Wir spielen deinen ersten Musikwunsch. Michael, Peter Gabriel, Salisbury Hill. Wie geht die Geschichte zu diesem Song?
Ich finde den Song einfach toll, ja. Dieser Song spielt ja in Bath, ja, in England. Und es geht im Prinzip ja um so einen Ausblick und, wie soll ich sagen, ja. Also man soll sich den Song einfach anhören, der macht unwahrscheinlich gute Laune bis heute. Und er ist ja auch mittlerweile, keine Ahnung, 5 Jahrzehnte alt.
Und was, ja, die Beständigkeit angeht, vor 8 Jahren, als du hier bei mir in der Sendung warst, hast du dir genau diesen Song auch gewünscht.
Ja, einer meiner Lieblingssongs, ja.
Hier kommt Peter Gabriel. Wer einen Gutteil seiner Kindheit und Jugend im Schwimmbad verbracht hat, von dem kann man einiges über Motivation lernen. Ich war ja auch viel im Schwimmbad, habe aber meistens auf dem Handtuch gelegen oder Arschbomben gemacht. So kommt man nicht aufs Treppchen und da war Michael Groß viele Male. Michael, was hat dich als junger Mensch motiviert, jeden Tag ins Becken zu springen, während andere auf dem Handtuch lagen und nach Mädels geguckt haben?
Nach Mädels geguckt haben wir auch. Das geht natürlich locker, auch im Schwimmbad. Ja, abgesehen davon, Schwimmbad hat den großen Vorteil, dass es eine gemischte Sportart ist. Ja, also Jungs und Mädels zusammen. Und ansonsten immer wieder jeden Tag was Neues. Also ich stelle manchmal die Frage, ja, das Schwimmen hin und her ist also total langweilig. Wie häufig hat sich ein Trainingsabschnitt wiederholt? Nie. Immer wieder neu. Und was unwahrscheinlich wichtig war, insbesondere als Schwimmer, als Einzelsportler im Wettkampf, ist die Mannschaft, das Team, der Teamgeist, unsere Trainingslager. Wir sind in Australien, nach Kalifornien, x-fach. Ja, und dieser Gemeinschaftsgeist, das glaube ich, kann jeder nachvollziehen, den gibt es so nur im Sport.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass du irgendwann mal gesagt hast, der wichtigste Sieg in deinem Leben war nicht der Einzelsieg, sondern der in der Staffel.
Genau, Staffelwettbewerbe. Gibt es übrigens eine wissenschaftliche Studie sogar zu mittlerweile, warum schwimmen Schwimmer in Staffeln schneller als im Einzelrennen? Das war bei mir auch so. Ich bin im Staffeln schneller geschwommen als meine Weltrekorde, weil da einfach psychologisch kann man was zurückgeben. Und deswegen ist man da extrem motiviert, in den Staffeln nochmal eine Schippe draufzulegen.
Also hast gesagt, der Grund, warum du angefangen hast mit Schwimmen, war die Körpergröße, weil deine Mutter nachgefragt hat, was können wir für den Bub machen, damit er sich gut entwickelt. Jetzt sag mal, ab wann waren die Olympischen Spiele dein Ziel? Ab wann hat man als junger Mensch das Ziel, dahin zu kommen?
Das war eigentlich erst, als ich in der Jugendnationalmannschaft war. Das war mit 14. Und da sagt man sich natürlich schon, jetzt bin ich ja Jugendnationalmannschaft, also gehört unter den Besten meines Jahrgangs in Deutschland. Und da ist natürlich Olympia dann greifbar. Also es ist nicht mal irgendein utopischer Traum, sondern dann kann man wirklich sagen, wenn du jetzt noch mal ein paar Jahre trainierst, nur dass das 2 Jahre später schon der Fall sein würde bei mir, war der dann 1980 schon, das hatte ich nicht auf dem Radarschirm. Also das war dann ein Leistungssprung, den ich so nicht erwartet habe, der aber auch sehr stark kam durch meine Mannschaft. Wir hatten damals in Offenbach eine tolle Mannschaft. Da konnte man sich wirklich gegenseitig hochziehen. Wir haben uns so richtig gepusht. Und dann habe ich halt bei den Qualifikationen so einen rausgehauen, sodass alle geguckt haben, wo kommt der denn her? Ja?
Was ist schwerer, einmal hochzukommen, das erste Mal wirklich da so eine Goldmedaille zu holen oder oben zu bleiben?
Beides. Also hochkommen, das ist schon mal wirklich ein Aufwand und da kann unwahrscheinlich viel schief gehen. Und dann dran zu bleiben, sich nicht zur Ruhe zu setzen, sondern zu sagen, hör mal zu, mein Gewinn von jetzt bedeutet, der basiert auf den Leistungen von gestern, auf das, was ich mir vorher gearbeitet habe. In der Zukunft bin ich jetzt der Gejagte von allen anderen. Also ich muss was verändern und das ist dann schon ein anderer Anspruch, ja.
Jetzt ist Schwimmen nicht unbedingt ein Sport, wo sich viel verdienen lässt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals, als du gestartet bist, war es so. Spielt Geld oder hat Geld für dich eine Rolle gespielt?
Nein, nie. Also ich würde auch mal behaupten, jetzt mal eine andere Sportart hier, Formel 1. Die Formel-1-Fahrer fahren nicht so schnell, weil sie so viel verdienen. Die verdienen so viel, weil sie so schnell fahren. Also sprich, die wollen einfach die Zehntel schneller sein. Dass dann hinter der Markt, ja, in dem Sport so ist, dass man dort eben zweistellige Millionensummen verdienen kann, das ist natürlich eine andere Geschichte. Nur man macht das im Sport, weil man einfach der Beste sein will, weil man das Beste aus sich rausholen will. Und dann die Kapitalisierung und quasi, dass man da was finanziell rausholt, das ist halt in vielen Sportarten gar nicht gegeben.
Wir haben es eben schon ein bisschen durchgehört. Motivation spielt in deinem Leben eine große Rolle und wir reden auch noch drüber. Wir haben einen Überraschungsgast gleich für dich am Telefon. Eine Person, die du motiviert hast, Michael.
Sehr schön.
Hier ist der H1 Talk. Schwimmlegende Michael Groß hat Bücher über Motivation geschrieben, hält Vorträge in Firmen und er coacht Menschen, die sich Ziele setzen, wie zum Beispiel den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Ahnst du, wen wir jetzt am Telefon haben könnten?
Ja, ich ahne es.
Dr. Gabriele Becker-Hassemer, ehemalige Ärztin aus Rödelheim, arbeitet mittlerweile für German Doctors und sie hat für diese Organisation den Ärmelkanal durchquert, um Spenden zu sammeln. Hallo, Frau Becker-Hassemer, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ich grüße Sie, schön, Sie wieder zu hören.
Ja, sehr schön, finde ich auch.
Damit wir eine Vorstellung bekommen, was es heißt, den Ärmelkanal zu durchschwimmen, wie lange dauert es, Frau Becker-Hassemer?
Ich habe das nicht alleine gemacht, sondern wir waren zu viert in einer Staffel, ja. Und wir dachten, wir bräuchten vielleicht 16 Stunden, aber wir haben 14 Stunden und eine Minute gebraucht, was für uns sehr gut war. Es gibt Menschen, die schaffen das in 8 Stunden und andere in 29 Stunden. Also da gibt es eine große Spannbreite.
Können Sie sich noch an die Wassertemperaturen erinnern?
Ja, die waren so 18, 19 Grad.
Wie hat Michael Groß Sie im Vorfeld dabei unterstützt?
Ja, hat uns besucht beim Training am Walldorfer See und hat uns zugeguckt von Land aus, vom Boot aus, hat geguckt, wie wir schwimmen, hat uns ein paar Tipps gegeben.
Michael, wie geht man sowas an? Oder gibt es ein Patentrezept, das auf jeden passt oder jede passt?
Nein, Patentrezept gibt es da nicht. Und mein Anliegen war damals, den Damen ein paar Tipps zu geben, wie sie halt möglichst kraftschonend, also es ging ja nicht um Schnelligkeit, ja, weil da gibt es Strömungen und all solche, sondern dass sie möglichst kraftschonend möglichst eine gute Wasserlage entwickeln und da sind ein paar Tricks und Tipps ganz hilfreich scheinbar gewesen.
Ja, konnten Sie mit den Tipps von Michael was anfangen?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Michael, würdest du dir zutrauen, durch den Ärmelkanal zu schwimmen?
Ehrlich gesagt, nein. Das wäre mir zu risikoreich. Da müsste ich jetzt wesentlich mehr trainieren und wirklich, ich schwimme im offenen Wasser, mittlerweile eigentlich fast nur noch im See, Gardasee oder auch im Mittelmeer, so schön. Das macht mir riesig Spaß. Nur um so eine Distanz zu machen, mit den Strömungen, mit den Wellen, mit der kalten Temperatur, das braucht richtig Training. Also mehr als mehrere Monate. Ja.
Frau Becker-Hassemer, als Sie dann da unterwegs waren, haben Sie zwischendurch mal gedacht, oh, ich schaffe es nicht?
Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, wir waren ja zu viert. Wir konnten uns die Strecke aufteilen. Ein Solo würde ich jetzt auch nicht machen. Aber so, das war sehr gut machbar. Natürlich muss man sich vorbereiten, längere Strecken schwimmen. Am Wochenende mal 10, 12 Kilometer. Und auch Kältetraining natürlich. Also wir sind gemeinsam ja schon Jahre ganzjährig im See geschwommen, also auch wenn der See vereist war. Und das trainiert natürlich schon, ja.
Großen Respekt vor Ihrer Leistung und alles Gute und viele Grüße an die Mitschwimmerinnen.
Genau, von meiner Seite auch. Also echt super.
Ja, danke. Ja, ich wollte mich eigentlich auch immer mal gemeldet haben, dass wir es geschafft haben.
Danke, HR1.
Jetzt haben wir die Gelegenheit geschaffen, dass es geklappt hat. Sehr schön. Dr. Ja, Gabriele Becker-Hassemer, ehemalige Ärztin aus Rödelheim, arbeitet mittlerweile für German Doctors, hat für diese Organisation den Ärmelkanal durchquert, um Spenden zu sammeln. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören und Sie erst später eingeschaltet haben, den Talk finden Sie auf hr1.de und in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Bei meinem heutigen Gast stapeln sich zu Hause die Medaillen. Dreifacher Olympiasieger, fünfmaliger Weltmeister, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften. Zu Gast ist heute Michael Groß. Flieg, Albatros, flieg. Als wir diese Reportage gehört haben, Michael, warst du im Wasser? Was löst die Reportage von Jörg von Torra heute bei dir aus?
Also ein Schmunzeln ein bisschen, weil die Geschichte ist ja, wie das zustande kam. Erstens mal, das war ein Rennen, was ich gar nicht gewonnen habe, die 200 Meter Schmetterling. Da wurde ich vom John Seam auf der Außenbahn abgefangen. Und da Jörg von Torra das gesehen hat auf der Tribüne, hat er dann diesen Spruch rausgehauen, weil ihm zeitgleich seine Moderationsblätter durch einen Windstoß, wir sind im Freien geschwommen, weggeweht worden ist. Dann hat er improvisiert, und das konnte Jörg von Torra, kann bis heute improvisieren, hoch drei, der Meister in der Improvisationskunst in der Live-Moderation, und hat dann den rausgehauen.
Es gibt nicht viele Reportersätze, die es zu geflügelten Worten geschafft haben. Also einer davon ist zum Beispiel, Rahn könnte schießen, oder wo bleibt Bele? Flieg, Albatros, flieg, spielt da in der gleichen Liga. Michael, wie prägen Journalisten das Bild, das die Welt von Sportlern hat?
Heutzutage natürlich ein bisschen weniger als zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit würde ich sagen zu 90% die mediale Vermittlung. Weil es gab ja keine sozialen Medien, es gab ja kein Internet zu meiner Zeit. Heutzutage haben die Sportler natürlich wesentlich direkten Zugang zu ihrer Community, wie es so schön heißt. Ich würde aber den Einfluss der Medien nach wie vor nicht unterschätzen. Nur es ist wesentlich multidimensionaler geworden.
Im H1-Studio ist Michael Groß, Schwimmweltrekordler und dreifacher Goldmedaillengewinner. Wir haben Michael eingeladen, weil er morgen 60 Jahre alt wird. Macht die Zahl dir Angst, Michael?
Nein, überhaupt nicht. Ein weiteres schönes Lebensjahrzehnt.
Michael Groß ist heute mein Gast im HR1-Talk. Wir alle erinnern uns mit Begeisterung an den Spitzensportler Michael Groß, da du nach deiner Karriere als Weltklasse-Schwimmer keine Co-Kommentatorenrolle übernommen hast und nicht Funktionär geworden bist, wissen die wenigsten Leute, Michael, was du in deinem Leben noch so alles gemacht hast. Wie kamst du auf die Idee, Sprach- und Literaturwissenschaft zu studieren?
Das war meine dritte Wahl. Ich wollte eigentlich Lufthansa-Pilot werden. Nach 2 Minuten war das Thema aber erledigt, weil ich bin einfach zu groß. Ja. Der zweite Wahl war, ich hatte Biologie im Leistungskurs, von Chemie auch klasse, Biochemie zu studieren. Gab es damals nur in Tübingen. Numerus Clausus war 1,3, ich hatte 2,2 im Abi. Und dann kam halt meine dritte Wahl. Ich hatte Deutsch im Abi, ich habe Journalismus kennengelernt über meinen Sport. Und da sag ich, dann studiere ich das mal.
Hast du deine Frau im Studium kennengelernt?
Nein.
Wo hast du sie kennengelernt?
In Hawaii.
Das heißt im Urlaub.
Genau.
Wie ist das für einen Menschen, den man auf der ganzen Welt kennt, wenn es dann auf einmal um Liebe und Beziehung geht? Wie merkt man, dass man als Mensch gemeint ist und nicht als berühmte Sportlegende?
Das merkt man relativ schnell. In diesem Fall war es so, dass meine Frau mich eigentlich so gar nicht erkannt hat, also meine damals noch nicht Frau, sondern ich habe einfach nur ein Problem für sie gelöst. Also nämlich in diesem Fall auf Hawaii. Sie war zu jung für Mietwagen. Ich hatte einen gesponsert vom Autohersteller für meine Surfboards. Und dann über meine Schwägerin, wir haben zusammen trainiert, also hat sie gesagt, okay, also ich brauche ja ein Auto, ja, und kannst du mal uns irgendwo hinfahren? So, und dann hat sich das so entwickelt und dann ist sie weitergezogen, ich bin wieder nach Kalifornien geflogen und dann irgendwann haben wir uns in Frankfurt getroffen.
Mittlerweile seid ihr seit wie vielen Jahren verheiratet?
Verheiratet sind wir seit 1995, dann muss ich jetzt rechnen, wir sind ja 29 Jahre bald.
Wie war das eigentlich für deine Kinder? Ihr habt 2 Kinder, da du ja kaum in den Medien auftauchst, wie haben die gemerkt, der Papa, der hat ja lauter Goldmedaillen im Schrank?
Also das haben die gar nicht gemerkt, weil die waren nie im Schrank, ja, da mussten sie in den Safe gehen etc. Da haben sie ein paar Urkunden gesehen, die da an der Wand hängen und die haben das eigentlich erst mitbekommen dann über die Schule. Und über Kindergarten so nach dem Motto, oh, das ist ja, dein Papa ist ja Olympiasieger, ja, und dann gefragt, ja und, was macht das für einen Unterschied? Also das hat eigentlich für die nie eine Rolle gespielt.
Jetzt die Kurzversion, Michael. Heute hältst du Vorträge und schreibst Bücher über Motivation. Was waren die Stationen dazwischen?
Oh, Kurzversion. Also, nach dem Studium Promotion, erste Agentur gegründet, dann die zweite Agentur gegründet, viele andere Dinge gemacht, dann angefangen in der Universität Lehraufträge zu machen, jetzt seit fast 2 Jahren mittlerweile eine Honorarprofessur an meiner Alma Mater, der Goethe-Universität. Also immer wieder neue Dinge angefangen, jetzt mein 8. Buch geschrieben. über KI-Revolution der Arbeitswelt, also was ganz anderes, ein Fachbuch, ja, kein Motivationsbuch. Also insofern, ich werde auch im nächsten Lebensjahrzehnt wieder neue Sachen anpacken, von denen ich jetzt noch gar nicht weiß, dass es sie gibt.
Michael Groß ist heute im HR1 Talk zu Gast. Hier ist der HR1 Talk, heute zu Gast bei uns der dreifache Olympiasieger, Unternehmer und Unternehmensberater Michael Groß. Wir kommen zum HR1 Fragebogen. Das sind Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Und es ist sehr spannend zu hören, wie unterschiedlich darauf geantwortet wird. Michael, was kostet ein Pfund Butter?
Ein Pfund Butter sind 2,5 Pfund, würde ich sagen 3,20 Euro.
Meine schönste Reise war?
Nach Tibet.
Von Kindern habe ich gelernt.
Geduld.
Mein Lieblingsessen.
Grüne Soße.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Jemand einen Fehler macht aus Wissenheit.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass man sich Mühe geben muss, gemeinsam zusammenzuleben und Lösungen zu finden.
Bereut habe ich?
Nicht ins Ausland gegangen zu sein zum Studium.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Hertha Müller beispielsweise. Nobelpreisträgerin, wissen wahrscheinlich die wenigsten Literatur. Solche Leute würde ich gerne mal treffen.
Die Atemschaukel heißt eines ihrer Bücher, können genau. Wir nur empfehlen. Ich habe Angst vor?
Nicht mehr meine Wünsche, Träume nachverfolgen zu können.
Mein Lieblingsfilm ist?
Once Upon a Time in America mit Robert De Niro.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Garantiert irgendetwas von Kafka.
Wenn ich ein Schwimmbecken, eine Schwimmhalle sehe, dann?
Springe ich rein, wenn das Wasser tief genug ist.
Erfolg ist für mich?
Das Gefühl zu haben, die eigene bestmögliche Leistung gebracht zu haben.
Ich motiviere mich, indem ich
jeden Tag versuche, den schönsten meines Lebens werden zu lassen.
Michael Groß ist bei uns. Wir reden gleich über die Olympischen Spiele in Paris und wie Michael Groß heute auf das größte Sportereignis der Welt blickt.
HR1 Talk.
Der HR1 Talk heute mit Michael Groß und Klaus Reichert. Viele Sportler, Michael, verbringen die Zeit vor und zwischen den Wettkämpfen unter riesigen Kopfhörern. Jetzt muss ich nachrechnen, 1980, 1984, gab es zu deiner aktiven Zeit schon Walkman?
Ja, die gab es, ja. Walkman, da kam die CD auch als Walkman raus. Und es gab auch schon Kopfhörer, wenn man haben möchte.
Aber nicht mit Kopfhörern so groß wie Elefantenohren.
Nee, das waren damals kleinere, aber die Möglichkeit gab es damals auch schon. Und es haben auch damals schon Sportler Musik gehört. Ich war jetzt nicht so der Kopfhörer-Fan.
Das heißt, du hast dich nicht mit Musik motiviert?
Nein.
Rolling in the Deep von Adele. Dann muss ich auch nicht fragen, ob dieser Song als Motivationssong taugen würde. Warum hast du den ausgesucht? Gibt es dazu eine Geschichte?
Dazu gibt es eigentlich keine Geschichte. Ich war schon in 3 Konzerten von Adele und das ist toll, weil das Lied hat sie mal nur mit eigener Gitarre gespielt.
Hier kommt die Radioversion von Rolling in the Deep. Hier kommt Adele. Michael Groß ist bei uns. Gehst du mal ins Stadion zum Fußball oder zu einem Wettbewerb in Frankreich bei den Olympischen Spielen?
Ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht. Sowas machen wir spontan. Man bekommt ja keine Tickets. Also manche Leute fragen mich, ja, ihr habt ja auch Tickets und so weiter. Nee, also als Sportler gibt es keine Vorzugsbehandlung. Hat es noch nie gegeben. Also insofern entscheiden wir das spontan.
Viele Sportler werden nach ihrer Karriere Experten. Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Franziska van Almsick. Warum machst du sowas nicht?
Ehrlich gesagt ist mir das zu langweilig, also Sachen zu erklären und zu vermitteln. Ich habe geschwommen, 15 Jahre, das war toll, aber jetzt da die Sachen zu erklären, das wäre mir einfach zu langweilig.
Hast du einen Lieblingskommentator? Also ich höre schon gerne Lothar Matthäus zu.
Ja, eine gewisse Zeit.
Ja, na, klar, aber das gilt ja nun für jeden Experten, den man irgendwie im Fernsehen sieht.
Also wer wirklich toll ist, ist Tom Bartels von der ARD. Ja, der macht ja Skispringen beispielsweise, Schwimmen Fußball, glaube ich auch ein bisschen, auch. Fußball, ja, WM-Finale 2014. Ja. Also der macht schon tolle Geschichten. Ja.
Michael, der Sport scheint unzerstörbar zu sein. Also die Einschaltquoten sind hoch, die Leute schauen sich die Spiele der Europameisterschaft an, sie schauen Olympische Spiele. Die ganzen Vorwürfe, die da existieren über Doping, über Korruption, wenn der Ball rollt bzw. der Startschuss gefallen ist, scheint alles irgendwie vergessen zu sein. Woran liegt das?
Weil Sport ist authentisch. Also was dann auf dem Sportplatz passiert, bei Olympia oder bei Fußball-Europameisterschaft, das ist authentisch, das ist nichts Künstliches, das ist einfach da, das ist unmittelbar. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn er mal die Chance hat, auch jetzt Paris, ja, kann man mit dem Zug hinfahren. Das ist halt sehr unmittelbar und authentisch und das ist der große Unterschied zu allen anderen Dingen.
Also trotzdem der ganze Zirkus da drumherum veranstaltet wird, die olympischen Ideale, die gibt's noch.
Die gibt's noch, ja. Wenn auch noch in Nischen, nur die gibt's noch, ja. Und ich sag mal, es ist wirklich so, dieser Spirit und diese Atmosphäre, also beispielsweise jetzt bei Olympia in Paris, gibt's ja traumhafte Sportstätten, ja. Beachvolleyball auf dem Marsfeld unterhalb des Eiffelturms, ja. Es gibt eine Urban Sports Arena für die ganzen urbanen Sportarten wie Skateboarden, haben sie in Place de la Concorde zum Stadion gemacht. Also die haben schon ein paar tolle Ideen, ja.
Man kann dich als Redner engagieren zum Thema Olympische Spiele. Was genau erzählst du dem Publikum da?
Ein Blick hinter die Kulissen. Also das, was Olympia wirklich ausmacht, findet vor allen Dingen hinter den Kulissen statt. Und da habe ich verschiedene Perspektiven und das bringe ich dann den Menschen näher. Ja.
Michael, du wolltest IHK-Vorsitzender in Frankfurt werden. Also so ganz ferm ist dir die Politik nicht, bist aber nicht gewählt worden. Warum nicht gleich Sportfunktionär?
Also zunächst mal, IHK ist was anderes als Sportfunktionär. Also es geht ja. Das ist
ein politisches Amt, kann man schon sagen. Ja, man spricht für die Wirtschaft.
Man spricht für die Wirtschaft, ja, für die Region. Und das ist schon was anderes, würde ich sagen, jetzt als Sportfunktionär zu sein. Also ich hätte gern da was bewegt für meine Heimatstadt, Heimatregion, ja, und ist halt jetzt nicht gekommen. Also insofern, jetzt stehen andere Projekte an.
Michael Groß, der dreifache Olympiasieger, ehemalige Weltklasse-Schwimmer, heute zu Gast im HR1 Talk. Heute zu Gast bei uns im HR1-Studio ein Mann, der zu den erfolgreichsten Sportlern der 80er Jahre zählt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. 1984 zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen. Dann 1988 eine weitere Goldmedaille. Natürlich gab es auch immer mal wieder Silber- und Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen. Dann fünffacher Weltmeister ist er im Schwimmen. Dazu kommen natürlich noch die ganzen Ehrungen, die solchen Erfolgen folgen. Sportler des Jahres zum Beispiel und vieles mehr. Michael Groß ist bei uns. Michael, morgen wirst du 60 Jahre alt. Eine Zahl, die dich motiviert, nachdenklich macht oder vielleicht Angst macht. Der Horizont rückt näher.
Welcher Horizont?
Na, der Horizont, wo dann irgendwie alles zu Ende ist.
Ach so, nee, daran denke ich überhaupt nicht. Also letztlich, ich bin gesund und munter, bin froh, was ich schon alles erleben konnte, gestalten konnte, habe eine tolle Familie, tolle Frau. Und jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt vielleicht, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ja, ich habe jetzt noch keinen Plan. Also insofern sehe ich das jetzt gar nicht so dramatisch.
Mal abgesehen von 2,1 Meter Größe und 2,13 Meter Spannweite der Arme, also ein Körper, der Olympiasiege möglich gemacht hat. Michael, was glaubst du, welche deiner Charaktereigenschaften haben dir geholfen, so weit zu kommen?
Durchsetzungsfähigkeit, also sprich, dass ich wirklich am Ball bleibe. Auch heutzutage, wenn ich so mal die Bewertung beispielsweise von meinen Uni-Veranstaltungen angucke oder auch Bewertungen von meinen Kunden, so nach Vorträgen. Also es ist immer so nach dem Motto, der legt alles in die Situation rein. Und ich bin wirklich jemand, der auch wirklich immer versucht, sich nicht komplett neu zu erfinden. Es schafft kein Mensch, sich komplett neu zu erfinden, aber immer wieder neue Akzente zu setzen. Und das macht mir riesig Spaß und das hört jetzt auch nicht auf.
Was rätst du jungen Menschen, die eventuell die Chance haben, im Schwimmen oder irgendeiner anderen Sportart groß rauszukommen?
Entdeckt, was euch begeistert, wo er wirklich sagt, hey, das ist das Coolste auf diesem Planeten, auch morgens um 9, so war das bei uns damals, am Sonntag bei Schneetreiben ins Freibad zu springen. Hey, was soll's? Ja, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ja, das war bei mir vor 45 Jahren, werde ich trotzdem nicht vergessen. Also das sind so die Erlebnisse, darum macht man das, ja.
Und dann gehört als Ritual bei uns dazu, dass am Ende der Sendung unser Gast uns eine Lebensweisheit mit auf den Weg gibt. Was bekommen wir von dir, Michael?
Mein Lebensmotto, und das ist ganz alt, kommt von Seneca und das bewegt mich bis heute, nämlich nicht, weil etwas schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist etwas schwer. Und ich freue mich auf die vielen Wagnisse, die vor mir liegen.
Michael Groß, danke für deine Zeit, alles Gute.
Danke.
HR1, genau meins.